Meine sehr verehrten Stadtbürgerinnen und Stadtbürger.
So, jetzt starten wir. Jetzt hat diesmal der Florian Rottke, der mir gegenüber sitzt, begonnen, weil sich alle immer darüber lustig machen, wie ich die Begrüßung mache und dass es immer dieselbe ist. Deshalb diesmal an alle ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Stadtrat aktuell. Heute gemeinsam mit dem Kollegen Florian Rottke.
Hallo Joachim.
Hallo Flo. Und ich will dich gleich fragen, wir haben auf deine Initiative hin letzte Woche einen Antrag eingebracht, der sich mit einem Thema beschäftigt, das auch Bundespolitiker beschäftigt. Also der FDP-Justizminister hat ja einen Vorstoß gemacht, dass er abschaffen will, dass das Schwarzfahren ein Straftatbestand ist, weil das im skurrilsten Fall dazu führt, dass jemand wegen Schwarzfahren ins Gefängnis geht, was ja nun wirklich absurd ist. Flo, vielleicht magst du mal erzählen, was Hintergrund deiner Initiative war und warum wir dann diesen Antrag gestellt haben und was er beinhaltet.
Ja, gerne. Also das ist jetzt nicht mein Primärthema sozusagen. Ich bin auch nicht im Sozialausschuss, das macht bei uns ja, machen ja der Ernst Zierer und der Tom Meyer. Aber durch das Schwammerl habe ich öfter mit dem Ben Peter zu tun, der ja auch viel in dem Bahnhofspark unterwegs ist.
Ben Peter, muss man erklären, ist der Streetworker der Caritas.
Genau.
Der sich speziell um Menschen kümmert, die den Drogen verfallen sind und deshalb krank sind und deshalb niedrigschwellige Hilfe brauchen.
Genau, und der hat mich mal angesprochen auf dieses Thema und meinte, er fände das toll. Und ich muss gestehen, mir war das am Anfang gar nicht, ich hatte da kein Problembewusstsein. Mir war nicht klar, dass das so gravierend ist. Dann habe ich mit Ben darüber gesprochen. Er hat mich dann auch nach Nürnberg zu seiner Konferenz eingeladen, wo es verschiedene Fachvorträge zu dem Thema gab. Und da habe ich dann das erste Mal verstanden, wie schwerwiegend das sowohl für die einzelnen Menschen ist, aber auch was das bundesweit für Folgen hat.
Also nochmal ganz kurz. Erklären, was?
Genau, nochmal kurz einen Schritt zurück. Also es geht grundsätzlich darum, dass bei uns Schwarzfahren, viele kennen diesen Begriff von der erweiterten Gebühr, also dass man beim Schwarzfahren, wenn man erwischt wird, zahlt man diese 60 Euro. Darüber hinaus ist Schwarzfahren aber auch als Erschleichen einer Leistung ein Straftatbestand. Das heißt, es ist nicht nur zivilrechtlich ein Problem, sondern wenn man häufiger beim Schwarzfahren erwischt wird, dann ist das wirklich eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch. Und entsprechend kann man dafür auch ins Gefängnis kommen, wenn man es häufiger macht. Und wenn man im Zweifel also nicht diese 60 Euro, sondern daneben kriegt man dann noch eine Strafe aufgebrummt von so und so viel Tagessätzen. Und wenn man die nicht zahlen kann, dann geht man sowieso als Ersatzfreiheitsstrafe in Haft. Das sind so 6.000, 7.000 Haftstrafen im Jahr, die da abgebüßt werden. Ich habe da jetzt nicht die ganz genaue Zahl im Kopf, aber so um die 100 Millionen kostet uns das bundesweit im Jahr, diese Leute unterzubringen, auch die ganze Strafverfolgung. Also es ist ein Riesenaufwand. Und wenn man sich jetzt mal auf die andere Seite versetzt, das sind halt oft Leute, die so ein bisschen, wir sagen Neudeutsch, am Struggeln sind, also die Schwierigkeiten.
Wie sagen wir Neudeutsch? Am Struggeln.
Am Straucheln.
Also, okay, gut.
Also so die Schwierigkeiten haben, das Leben auf die Reihe zu kriegen und die, wo unser sozialer Ansatz eigentlich sein müsste, die zu stabilisieren, also die irgendwie in geregelte Situationen zu bringen, geregelte Wohnsituationen, vielleicht eine Arbeitssituation oder zumindest dass sie mit ihrer Amtssituation klarkommen. Und solche Leute, die stecken mir dann kurzfristig mal 2-3 Monate in Haft, weil sie halt ihre Schwarzfahrgebühren nicht zahlen können. Und also je mehr ich dann irgendwie in diese Thematik eingetaucht bin, desto klarer war mir, dass wir da irgendwie so schnell wie möglich irgendwas machen müssen. Und jetzt, das hast du ja schon angesprochen, das kannst du auch besser wiedergeben als ich. Auf Bundesebene sind da, glaube ich, auch schon so Novellen, Gesetzesänderungen im Begriff zu werden. Aber ich fand, wir müssen auf jeden Fall trotzdem den schnellstmöglichen Weg gehen, um auf kommunaler Ebene davon wegzukommen, dass das halt so gehandhabt wird, wie es jetzt gehandhabt wird.
Ja, und also auf Bundesebene geht es ja jetzt gerade um die Frage, dass man das Schwarzfahren grundsätzlich nicht mehr als Straftatbestand behandelt. Und zwar nicht, weil man Schwarzfahren legalisieren will, darum geht es ja nicht. Natürlich soll gefälligst jeder sich ein Ticket kaufen. Wobei man da auch wieder Lösungen finden muss für Leute, die es eben nicht können. Gibt es ja auch den Stadtpass zum Beispiel in Regensburg, wo man es verbilligt kann. Aber es ist völlig unverhältnismäßig, so jemanden ins Gefängnis zu stecken. Noch dazu, wenn das volkswirtschaftlich Kosten produziert, die um ein Vielfaches höher liegen als das, was mit dem Schwarzfahren an Kosten produziert worden ist. Und das ist ja Sinn des Antrages, zu einer Straftat gehört ja immer, dass jemand eine Straftat zur Anzeige bringt. Außer der Staat ermittelt sozusagen von Amts wegen. Aber wir wollen jetzt eben mal genau wissen, wie oft beim Regensburger Verkehrsverbund sowas zur Anzeige gebracht wird und wollen, dass das nicht mehr gemacht wird. So einfach ist es, weil da, wo nichts mehr angezeigt wird, da kann sich auch zum Schluss keine Straftat herausstellen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Geld trotzdem versucht wird beizutreiben, das ist ja klar. Aber es hat diesen Extremfall eines Freiheitsentzugs nicht zur Folge. So, und darum geht es uns mit dem Antrag. Und wir befinden uns da in bester Gesellschaft. Der Bundesjustizminister, der Herr Buschmann, der bekanntlich kein Brücke-Mitglied ist, der ist auf demselben Weg unterwegs. Also es ist auch unter Juristen und denen, die für die Juristerei verantwortlich sind, im Augenblick ein intensiver Diskurs. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich im Augenblick nicht zu sagen. Wir werden sehen, was uns jetzt an Zahlen präsentiert wird. Und wir wissen auch, dass das auch eine Entwicklung ist, die jetzt in verschiedenen Städten angestoßen wird. Auch da wird man sehen, wie das da ausgeht. Vielleicht hilft das ein bisschen mit, die Diskussion auf Bundesebene zu beschleunigen zu dem Thema.
Also ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, dass wir einfach mal drüber reden und dass diese Situation und die prekären Bedingungen, unter denen die Leute da leben, auch einfach in der gesamten Gesellschaft klar werden. Also mir war das nicht so bewusst, dass das für manche ein Stolperstein ist. Und das, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie sich denken, ja klar, die fahren halt ständig schwarz und dann können sie halt die 60 Euro nicht zahlen und dann gibt es halt Ärger. Aber dass es eben bereits nach ein paar Malen möglich ist, dass die verknackt werden, das finde ich schon ein starkes Stück.
Ja, ich kann zu dem Thema verknackt werden ja aus eigener Erfahrung sprechen. Man kann in diesem Land ganz schnell ins Gefängnis kommen, auch wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass es umsonst war. Das hilft dann nichts mehr. Darüber sollte man tatsächlich häufiger mal nachdenken, weil das sozusagen die schlimmste Form dessen ist, was man jemandem an Strafe antun kann, dass man ihm die Freiheit nimmt. Also in anderen Ländern ist noch viel schlimmer, das steht ja außer Frage, aber in unserem Land zumindest.
Also, vielleicht auch noch ergänzend dazu, das heißt eben für viele auch dann, dass sie in Folge dann irgendwie mühsam erworbene Jobs, also es sind ja nicht alle jetzt, die auf der Straße leben, so der klassische Fall,
den wir kennen. Freiheitsentzug hat ja dramatische gesellschaftliche Folgen auch danach, da ist man erstmal geächtet. Ja, also das ist, weil das nach dem Motto geht, wenn einer mal im Gefängnis war, da muss schon irgendwas Schlimmes gewesen sein. So, und das wird im Zweifelsfall nicht hinterfragt. Und für Menschen, die ohnehin im Zweifelsfall nicht so stabil sind, bedeutet das im Nachgang auch psychisch eine dramatische Mehrbelastung. Und auch das muss man sich vor Augen halten. Also da ist Neusozialisierung oder Resozialisierung deutlich schwieriger, als wenn man nicht im Gefängnis ist. Also, liegt ja auf der Hand. So, dann hatten wir einen unserer Themenabende, diesmal mit den beiden REWAG-Vorständen, der Frau Wimmer und dem Herrn Dr. Gräb, war nicht nur gut besucht, sondern auch interessant, fand ich. Flo, was war für dich so das Spannendste an dem Abend?
Also erstmal hatten wir eine hervorragende Moderation da. Das darf ich jetzt hier wieder nicht sagen, aber das hast du wirklich gut gemacht. Es war irgendwie, die Stimmung war schon ein bisschen aufgeheizt. Das Thema ist ja gerade, also grundsätzlich, wenn die Strompreise so steigen, wie es jetzt die letzten Jahre passiert ist, sind die Leute natürlich immer angefasst. Und wenn dann Anfang des Jahres irgendwie ein neuer Vertrag kommt oder neue Preise durchgeschickt werden, dann kann so ein Abend auch mal entgleiten. Und das muss ich sagen, fand ich spannend, dass es eine sehr faire Diskussion war. Also selbst die Leute, die gekommen sind und so ein bisschen verärgert waren und gesagt haben, warum ist es jetzt bei euch teurer und wir haben Vergleichsportale besucht und andere sind viel, viel billiger, haben eine Diskussion zugelassen. Also haben sich jetzt nicht nur auf ihren eigenen Standpunkt gestellt, sondern haben zugehört, was dann die Vorstände von der REWAG erzählt haben. Ansonsten haben die relativ plastisch durch die Aufgaben der REWAG in den nächsten Jahren, Jahrzehnten geführt, haben uns viel erzählt, was wir natürlich als Stadträte jetzt schon wussten, aber vielleicht in der Tiefe, wie wir selber auch noch nicht gehört haben. Und das war, glaube ich, für die Leute einfach sehr spannend zu sehen, dass jetzt die Energiewende nicht nur damit zu tun hat, dass wir überall Solar auf die Dächer schrauben müssen, sondern dass wir eben auch den Strom transportieren, dass wir die Spannung bereitstellen müssen, dass die ganzen Netze grundsätzlich umgestellt werden müssen und dass unsere Regensburger Netze halt auch einfach sehr, sehr marode sind. Und das fand ich sehr spannend, wie sie es dargestellt haben und wie sie auch gegenüber so den ganz normalen Menschen, die da waren, die Aufgabe, vor der wir alle gemeinsam eigentlich stehen, verkauft haben. Und das finde ich, haben sie gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Also man muss ja immer, also heute war ja auch wieder ein Artikel in der Zeitung, ich habe ihn nicht gelesen, aber der Überschrift nach zu urteilen ging so in die Richtung, dass man ja jetzt alle Möglichkeiten hat, den Energieversorger zu wechseln und wie man das macht und sowas. Also ich finde erstens, Sie haben sehr plausibel erklärt, warum die Strompreise bei der REWAG jetzt so sind, wie sie sind und warum sie sich so entwickelt haben. Und das ist nicht passiert ohne Selbstkritik. Also es ist schon auch deutlich geworden, die Einkaufspolitik, in dem Fall veranlasst durchs Management, war nicht das Optimale, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sie haben aber auch nochmal deutlich gemacht, was diese Veränderungen, die es auf der Welt gibt, insbesondere der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Putin, was das für Veränderungen nach sich gezogen hat. Und es würde jetzt zu weit führen, auf all die Themen einzugehen, aber zwei Dinge sind in meinen Augen deutlich geworden. Erstens, wir haben ein dramatisches Problem mit unseren Leitungen und die REWAG bräuchte viel mehr Geld, um zu investieren. Und die Stadt kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie nicht alles an Gewinnen aus der REWAG nimmt. Das hat sie in den letzten Jahren getan. Ich sage das ohne Schuldzuweisung, weil das ist auch zu meiner Zeit passiert. Das haben wir immer getan, weil das immer billiges Geld war zur Entlastung des städtischen Haushalts. Und wer die Energiewende will, der muss auch Neuleitungen wollen. Weil sonst hilft die Energiewende gar nichts. Und der muss der REWAG den Spielraum lassen, ordentlich zu investieren und die REWAG nicht zu melken, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Und zweitens, es ist, finde ich, ein Wert an sich, dass man als Kommune selber Eigentümer, wenigstens mit Mehrheit Eigentümer eines Energieversorgers ist. Weil man gestalterisch eingreifen kann. Das kann ich ja bei allen Privaten nicht. Und auch das muss man sich, glaube ich, fünfmal überlegen, ob man einem regionalen Unternehmen verbunden bleibt, auch wenn es vermeintlich mal etwas teurer ist als andere Anbieter. Ich rate dazu, es zu machen. Und die dritte Erkenntnis ist, wenn es Leute überfordert, was sie jetzt zu zahlen haben, dann lohnt sich ein Gespräch mit der REWAG. Und auch das kann man jedem nur anraten. Einfach sagen, okay, ich war immer REWAG-Kunde, ich will es bleiben. Aber zu den Bedingungen kann ich nicht. Könnt ihr mir in irgendeiner Form helfen? Und ich bin mir sicher, dass man dann auch individuelle Lösungen finden kann. Das ist zumindest das, was ich mitgenommen habe. Und auch, du hast recht, das ist einfach, es war sachlich. Das war prima. So, und ein letztes Thema wollen wir noch anschneiden. Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, demnächst soll, geplant ist es jetzt für den 19. März, der viel angekündigte Masterplan in Sachen Stadtbahn im Planungsausschuss beraten werden. Also der Plan, der dann letztendlich finalisieren soll, geht's und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Und ist es förderfähig zum Beispiel? Und nachdem das am 19. März ist, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir kriegen die Unterlagen leider erst eine Woche vorher. Das ist leider so, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir am Montag, den 18. um 19 Uhr, alle Interessenten, also ob das jetzt unsere Mitglieder sind oder andere, einladen, um diesen Masterplan nochmal vorzustellen, auch mit Pro- und Kontra-Argumenten vorzustellen, um einfach die Möglichkeit zu geben, darüber zu diskutieren und nochmal Argumente auszutauschen. Ich sage Ihnen das deshalb, weil Sie dazu natürlich herzlich eingeladen sind. Also nochmal Montag, 18. März, 19 Uhr, leerer Beutel. Wer Lust hat, Informationen über den Masterplan zu erhalten und darüber noch zu diskutieren, ist herzlich eingeladen. Flo, was fällt dir sonst noch ein?
Kurz für eine Woche.
Ja.
Ich habe aber nicht so wahnsinnig viel dazu zu erzählen.
Warst du bei der Eröffnung?
Ich war bei der Eröffnung da. Es war sehr spannend. War ein kurzer Einblick in die ganzen verschiedenen Fenster, die es gibt. Ich habe es aber noch nicht geschafft, mich so richtig in das Programm reinzugucken. Aber trotzdem, man merkt gerade ganz viel Bewegung in der Stadt und ganz viele kreative Menschen. Und das ist sehr schön. Also die App soll auch sehr, sehr toll sein, wurde uns auf der Veranstaltung mehrfach gesagt. Insofern App runterladen und einfach mal gucken, wie die Vorstellungen und die verschiedenen Fenster sind.
Also die Kurzfilmwoche ist auch eine Erfolgsgeschichte für Regensburg, das muss man sagen. Und auch wenn das Führungspersonal da gelegentlich gewechselt hat, bei allen, die da unterwegs waren, ob das jetzt die Insa Wiese war oder die jetzt die Verantwortung tragen, hat man den Eindruck, die sind da richtig mit Herzblut dabei. Die machen fast alles unbezahlt. Das darf man auch immer nicht vergessen. Und es ist tatsächlich, hat einen internationalen Charakter. Es sind auch viele Gäste aus anderen Ländern hier. Eine tolle Sache.
Genau, Amrei Keul und Gabriel Fieger sind die.
Okay, neuen. Den Namen hatte ich jetzt nicht parat. Okay,
und Insa war sogar auch bei der Eröffnung dabei und sozusagen als Spezialgast und hat sich sehr gefreut. Das finde ich auch toll, wenn dann die Alten sozusagen wiederkommen.
Und die Insa und mich verbindet, dass wir beide Ostfriesen sind. Also sie ist echte Ostfriesin und ich bin ja nur durch Eltern halb Ostfriese, aber in Bayern geboren. Das verbindet uns. Gut, ansonsten fällt uns heute nicht mehr ein. Diese Woche sind vier Sitzungen. Sitzung der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung, der findet ja bedauerlicherweise jetzt immer nur nicht öffentlich statt, weil die Regierung da interveniert hat. Dann haben wir Sozialausschuss, der ist aber unspektakulär diese Woche. Dann haben wir Verwaltungs- und Finanzausschuss, da sind ein paar spannende Themen drauf, über die werden wir nächste Woche berichten. Und den Grundstücksausschuss, der ist auch relativ unspektakulär, aber wichtig, aber nicht öffentlich. So, in diesem Sinne, Flo, ich bedanke mich sehr herzlich.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank und Ihnen allen eine schöne Woche und bleiben Sie zuversichtlich.
Musik: Lukas Kunze.